SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin mit Stefanie Peik. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns um Frauen in der Klimakrise.
Das Fatale ist eigentlich, dass Frauen den deutlich geringeren ökologischen Fußabdruck haben, aber von den Folgen des Klimawandels überproportional negativ betroffen sind.
Sagt Elke Ferner von UN Women Deutschland. Warum das so ist, dazu mehr im Gespräch mit ihr. Auch sonst dreht sich bei uns alles ums Klima, zum Beispiel um grünes Gaming. Die Computerspielindustrie will umweltfreundlicher werden. Und mit der Erderhitzung fühlen sich ausgerechnet lästige Blutsauger immer wohler bei uns, Kriebelmücken, wie sie zum Beispiel am Oberrhein vorkommen. Die Klimakrise schreitet weiter voran. Der vergangene Februar war weltweit der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Das hat der EU-Klimadienst Copernicus mitgeteilt. Paul Vorreiter.
So lag im vergangenen Monat die Durchschnittstemperatur bei gut 13,5 Grad. Das sind 0,8 Grad mehr als der Februardurchschnitt von knapp 3 Jahrzehnten davor. In Europa waren die Temperaturen vor allem in Mittel- und Osteuropa weit über dem Durchschnitt. Weltweit wurden besonders hohe Werte in Nordsibirien, Zentralamerika und im Nordwesten der USA und Kanada gemessen. Auch die durchschnittliche Meeresoberflächentemperatur erreicht laut Copernicus mit gut 21 Grad den bisher höchsten Wert für jeden beliebigen Monat im Datensatz. Der Direktor des Copernicus Klimadienstes Carlo Buontempo betonte, wenn es nicht gelinge, die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre zu stabilisieren, würden unweigerlich neue Temperaturrekorde gebrochen. Der Copernicus Klimadienst stützt sich bei seinen Berichten auf Computeranalysen und Messungen von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen auf der ganzen Welt.
Die Temperaturen steigen und steigen also. Ein Riesenproblem für uns Menschen und viele Tierarten. Manche Arten aber profitieren, wenn es wärmer wird. Zum Beispiel die Tieflandarten der Kriebelmücken. Aus Menschensicht können Kriebelmücken ziemlich fiese Biester sein. Alice Thielsonnen.
Wenn sie zubeißen, hinterlassen sie einen nachhaltigen Eindruck. Die Kriebelmückenweibchen stechen nicht, sie sägen regelrecht mit ihren Zähnen in unsere Haut, um an das Blut zu kommen. Scheinbar kleine Wunden, die sich infizieren können oder allergische Reaktionen auslösen, Juckreiz, Rötungen, Schwellungen, in der Regel sehr unangenehm. Und genau von diesen Blutsaugerarten wird es in Deutschland wohl künftig noch mehr geben. Das haben Forschende der Goethe-Universität Frankfurt und des Senckenberg Biodiversität- und Klimaforschungszentrums herausgefunden. Im Fokus stehen hier die Tieflandarten der Kriebelmücke. Sowas wie der Oberrheingraben, das ist Tiefland. Und diesen Mückenarten machen Klimaerwärmung und Verschmutzungen in den Bächen und Flüssen wenig aus. Im Gegenteil, je wärmer die Umgebung und das Wasser, desto schneller entwickeln sich die Larven. Und so können gleich mehrere Mückengenerationen in einem Jahr produziert werden. Die Bergarten der Kriebelmücke, die mehr in den oberen Flussregionen verbreitet sind, sind laut Studie eher bedroht durch den Klimawandel, weil sie temperaturempfindlicher sind. Die Forschenden haben sich auf der einen Seite angeschaut, wie verbreitet die Kriebelmückenarten sind. Dazu gab es gutes Datenmaterial aus Überwachungsprogrammen in Rheinland-Pfalz, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Auf der anderen Seite wurde dann auch geschaut nach typischen Lebensraummerkmalen und wie mögliche Umweltveränderungen darauf wirken. Hier waren die Grundlagen weniger gut. Es fehlt beispielsweise an empirischen Daten, wie empfindlich Kriebelmücken tatsächlich gegenüber Verschmutzungen aus Landwirtschaft und Kläranlagen sind. Dass die Tieflandarten dank Klimaerwärmung vermutlich in Deutschland deutlich zunehmen werden, birgt noch ein Risiko. Zu dieser Gruppe gehören nämlich 3 Kriebelmückenarten, die nicht nur lästig für Menschen und auch Weidetiere wie Pferde oder Rinder sind, sie sind besonders aggressiv und sie könnten auch Krankheitserreger übertragen, wie zum Beispiel die in Afrika verbreitete Flussblindheit. Ob das allerdings unter den gegebenen Bedingungen in Europa möglich ist, das sollen Labortests noch klären.
Also da ist noch Forschung nötig, wenn wir wissen wollen, ob die Kriebelmücken künftig auch bei uns Krankheiten übertragen können. Das wäre dann eine weitere Folge des Klimawandels. Der 8. März ist Weltfrauentag. Ein guter Anlass, auf ein Thema zu schauen, das immer noch unterbelichtet ist. Frauen in der Klimakrise. Für Frauen und Kinder im globalen Süden ist die Wahrscheinlichkeit, bei einer Unwetterkatastrophe zu sterben, 14 Mal höher als für Männer. In Gambia, einem Küstenland in Westafrika, haben Stürme und Überflutungen in den letzten Jahren stark zugenommen. Die Folgen treffen vor allem Frauen und Mädchen. Wie? Davon hat diese Gambierin auf der Weltklimakonferenz 2021 berichtet.
Mädchen sind zu Kinderhochzeiten gezwungen worden, weil die Bauern wegen der Folgen des Klimawandels verarmt sind. Kinder, vor allem die Mädchen, durften nicht mehr in die Schule, weil die Eltern Angst hatten, dass sie in den Fluten umkommen.
Kurz, die Klimakrise trifft Frauen und Mädchen besonders hart. Darüber habe ich mit Elke Ferner gesprochen. Die SPD-Politikerin ist Vorstandsvorsitzende von UN Women Deutschland, dem Nationalen Komitee der Frauenrechtsorganisation der Vereinten Nationen.
Global, das Gespräch.
Frau Ferner, Sie sagen, die Klimakrise trifft Frauen und Mädchen besonders hart. Woran zeigt sich das zum Beispiel bei Extremwetter?
Also generell kann man sagen, dass Krisen und Katastrophen bestehende Ungleichheiten noch weiter verschärfen. Und bei der Klimakrise ist es einfach so, dass die Lebensumstände eine große Rolle spielen. Beispielsweise bei dem Tsunami 2004, der ja Südostasien, insbesondere Sri Lanka, aber auch Thailand getroffen hat, sind sehr viel mehr Frauen ums Leben gekommen als Männer. Das hat ganz profane Gründe. Beispielsweise erschwert die traditionelle, lange und auch eng anliegende Kleidung die Flucht. Die Männer waren zum Zeitpunkt der Katastrophe bei der Arbeit. Viele Frauen haben sich aber zu Hause aufgehalten und sind deshalb auch später gewarnt worden. Und sie waren natürlich dann, als sie gemerkt haben, was los ist, auch noch für die Kinder und ältere Familienmitglieder verantwortlich und waren dann einfach auch langsamer bei der Flucht. Und es kommt noch dazu, dass in den Ländern sehr viel weniger Frauen als Männer überhaupt schwimmen können.
Ein Tsunami ist aber natürlich keine Folge des Klimawandels. Ich nehme an, das trifft auch auf Flutkatastrophen zu, was Sie gerade beschrieben haben.
Genau, das trifft auf Flutkatastrophen genauso zu. Das ganz große Problem ist eigentlich, dass wir keine geschlechtsaggregierten Daten haben oder viel zu wenige. Und wenn es dann um die Frage jetzt einzelner Untergruppen nochmal geht, also bezogen auf das Alter, bezogen auf die ethnische Herkunft und so weiter, dann wird es eben ganz schwierig. Und das ist eben auch ein Problem, wenn man nicht genügend Daten hat, dann ist es auch schwer, auf spezielle Situationen adäquat zu reagieren.
Sind Frauen auch besonders von Dürren betroffen?
Auch das ist der Fall. Frauen sind ja in vielen Ländern des globalen Südens auch dafür zuständig, das Trinkwasser zu organisieren, das Feld zu bestellen und so weiter. Und wenn eben dann Dürrekatastrophen eintreten, werden die Wege zum Trinkwasser weiter oder man bekommt jetzt gar nicht genug Trinkwasser und auch die Frage, wie kann ich das Feld bestellen und dann durch eine adäquate Ernte auch für die Ernährung der Familie sorgen, wird dann auch schwerer. Es ist aber auch so, dass gerade bei Hitzewellen es häufiger zu Schwangerschaftskomplikationen wie Frühgeburten beispielsweise kommt. Und wenn man jetzt auch nochmal auf Europa guckt, im Hitzesommer 2003 waren in Europa 75% der Verstorbenen weiblich. Das waren jetzt eher die Älteren. Wir haben das ja gesehen in vielen Ländern, dass eben gerade ältere Menschen unter der Hitze besonders leiden. Das ist also auch nicht beschränkt jetzt nur auf den globalen Süden, sondern das trifft auch Menschen in den hochentwickelten Ländern.
Klar, alte Menschen sind bei Hitze besonders gefährdet und in Deutschland zum Beispiel leben deutlich mehr hochbetagte Frauen als hochbetagte Männer. Aber lassen Sie uns noch mal auf den globalen Süden schauen. In der Klimakrise scheinen auch Kinderhochzeiten eine Überlebensstrategie zu sein. Wie kommt das?
Es ist dann einfach ein Familienmitglied weniger, was ernährt werden muss. Und das ist natürlich für die Mädchen besonders schlimm, weil sie sozusagen nicht selber entscheiden können, wann und wen sie heiraten und dann eben auch ja sexueller Gewalt durch ihren Ehemann, den sie sich ja nicht ausgesucht haben, ausgesetzt sind. Und es kommt auch noch hinzu, dass nach Naturkatastrophen insbesondere die Mädchen dann die Schule abbrechen, entweder weil sie zwangsverheiratet werden oder weil sie dann mit zum Familienunterhalt beitragen müssen und nicht mehr in die Schule gehen können. Und das hat natürlich dann wiederum Auswirkungen auf die Möglichkeiten, die sie während ihres Lebens haben, selber und eigenständig ihre Existenz sichern zu können.
Sie haben schon angesprochen, die Datenlage zu diesem Thema ist nicht besonders gut. Die Plattform Carbon Brief hat vor einigen Jahren Studien gesammelt, die sich mit den Folgen der Klimakrise für Frauen und Männer beschäftigen. Die meisten Studien haben gezeigt, dass Frauen stärker betroffen sind, aber je nach Fokus und Gegend scheinen teils auch Männer besonders gefährdet zu sein, zum Beispiel für Suizide nach einer Dürre und Missernte. Hat auch das mit traditionellen Geschlechterrollen zu tun?
Mit Sicherheit. Wenn sozusagen Männer in der Gesellschaft dafür zuständig erachtet werden, dass sie ihre Familie ernähren und wenn ihnen das nicht gelingt wegen widriger Umstände, kann das natürlich auch am Selbstwertgefühl kratzen und einen dann dazu verleiten. Was wir aber auch sehen, ist, dass beispielsweise nach solchen Katastrophen auch häusliche Gewalt gegenüber Frauen zunimmt. Das ist die andere Seite der Medaille.
Insgesamt klingt das so, als bräuchten wir bei der Bewältigung der Klimakrise stärker die Perspektive von Frauen und mehr Gleichberechtigung. Wenn Sie auf die Weltklimakonferenzen schauen, sind Frauen und ihre Anliegen da angemessen vertreten?
Ja, nicht wirklich. Also diese Klimakonferenzen sind ja im Wesentlichen Regierungskonferenzen. Wir sehen, dass in fast allen Regierungen der Welt Frauen hoffnungslos unterrepräsentiert sind. Und dann kommt eben auch noch dazu, dass auch die Teilnehmenden aus der Zivilgesellschaft nicht überwiegend Frauen sind. Also wenn ich das richtig erinnere, waren das bei der letzten COP 35% Frauen, die teilgenommen haben. Das ist natürlich nicht angemessen in den entscheidenden Runden, also da, wo Entscheidungen vorbereitet werden und am Ende getroffen werden, da sind Frauen eben auch hoffnungslos unterrepräsentiert. Was wir brauchen, ist eine paritätische Beteiligung von Frauen in allen Bereichen, also sowohl in den Parlamenten, aber auch in den Regierungen und den Entscheidungsgremien, die über die Rahmenbedingungen in unserer Gesellschaft und in der Wirtschaft entscheiden. Das Fatale ist eigentlich, dass Frauen den deutlich geringeren ökologischen Fußabdruck haben, aber von den Folgen des Klimawandels überproportional negativ betroffen sind.
Sagt Elke Ferner von UN Women Deutschland. Ich habe mit ihr über Frauen in der Klimakrise gesprochen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Anderes Thema, Games, also Computer- und Videospiele. Keine reine Männerdomäne. In Deutschland sind fast die Hälfte der Spielenden Frauen. Weltweit zocken mehr als 3 Milliarden Menschen. Das verbraucht natürlich viel Energie bei der Entwicklung der Spiele und auch beim Zocken selbst. Leider oft schlecht fürs Klima. Die Herausforderung, Gaming grüner machen. Ein Studio in Kenias Hauptstadt Nairobi war kürzlich ein Gastgeber von Afrikas erstem Green Games Gipfel, unterstützt vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Unsere Korrespondentin Antje Diekans hat das Studio besucht.
Auf dem Bildschirm ist ein Flugzeug zu sehen. Es bewegt sich über eine karge Landschaft, vielleicht irgendwo in Afrika. Immer wieder leuchten Kreise auf. Hier sollen Seedballs abgeworfen werden, kleine Säcke mit Samen zum Bäume pflanzen. Wer nicht trifft, ist schnell raus. Das Spiel ist ein Klassiker von Usiku Games in Kenia. Das Entwicklerstudio mitten in der Hauptstadt Nairobi hat sich seit 6 Jahren das Motto Gaming for Good, Spielen, um Gutes zu tun, gesetzt. Kostenlos lassen sich die Erfindungen von Usiku Games herunterladen. Sie haben immer eine soziale Komponente oder wollen das Umweltbewusstsein schärfen. Jay Shapiro von Usiku Games.
There's 3 billion people around the world who play games.
Mehr als 3 Milliarden Menschen weltweit machen Computerspiele. Das verbraucht viel Energie. Außerdem muss Energie eingesetzt werden, um diese Spiele zu entwickeln. Unsere Industrie muss sich also umstellen und mehr nachhaltige Energiequellen verwenden.
More sustainable energy sources.
Auf dem Dach des Studios prangen Solarzellen. Das reiche für die komplette Stromversorgung, sagt Jay Shapiro. Playing for the Planet heißt die Initiative, die vom UN-Umweltprogramm angestoßen wurde und der sich außer den kenianischen Entwicklern auch große Unternehmen wie Microsoft oder Pixar angeschlossen haben. Sie alle haben verschiedene Ideen, um Gaming grüner zu machen. Es gibt die Spiele, die einen aufklärerischen Charakter haben. Wir haben zum Beispiel eins über die Landwirtschaft. Aber dann gibt es auch die bekannten Spiele wie Minecraft und Fortnite. Die großen Studios, die Teil der Initiative sind, bauen darin Botschaften ein, mit denen sie dann Milliarden junger Leute erreichen. Im neuesten Spiel von Usiku Games geht es um bedrohte Tierarten. Jay Shapiro und seine Crew wollen die Spieler zum Nachdenken und Handeln anregen. Schon kleine Änderungen helfen, meint der Entwickler. Zum Beispiel auch, wenn Geräte nach dem Spielen nicht im Standby-Modus gelassen werden. Wenn man das auf die Millionen von Xboxes überträgt, die weltweit in Gebrauch sind, ergibt das eine große Energieersparnis.
Beim Zocken auch ein bisschen an Umwelt und Klima denken. Darum geht's der Initiative Playing for the Planet, Zocken für den Planeten. Essen für den Planeten, das könnte die Überschrift über den neuen Ernährungsempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sein. Die berücksichtigen erstmals auch Umwelt und Klima. Was heißt das konkret? Weniger Fleisch, mehr Hülsenfrüchte wie Erbsen, Bohnen und Linsen. Sabine Schütze.
Nur noch halb so viel Fleisch oder Wurst, das sind 300 Gramm pro Woche, empfiehlt die DGE ab sofort und betont, dass dies eine Idealsituation zeige. Schon kleine Ernährungsveränderungen seien ein Schritt in die richtige Richtung, denn wenn wir uns gesund ernähren und gleichzeitig die Umwelt schonen wollen, müssen wir unsere Ernährung jetzt ändern, betonte DGE-Präsident Bernhard Watzel. Deshalb müssten pflanzliche Lebensmittel wie Obst und Gemüse, Vollkorn bzw. Hülsenfrüchte eine größere Rolle spielen und mindestens 3/4 unserer Nahrungsmittel ausmachen. Ein hoher Fleischverzehr dagegen erhöhe nicht nur das Risiko für bestimmte Krankheiten wie Darmkrebs, sondern belastet wie Milchprodukte auch Umwelt und Klima stärker. Deshalb fällt bei den neuen Ernährungsempfehlungen der Anteil tierischer Produkte geringer aus als bisher.
Wie viel Fleisch wohl John Kerry isst? Der US-amerikanische Politiker der Demokratischen Partei war zuletzt Sonderbeauftragter der US-Regierung für Klimaschutz. Inoffizieller Titel der Klimazar. Nach 3 Jahren gibt er seinen Posten ab, will sich aber weiter engagieren. Claudia Sarre.
Der Kampf gegen den Klimawandel ist kein bilaterales Problem, sondern betrifft viele Staaten. Kein Land kann ihn alleine bewältigen. Das weiß niemand besser als John Kerry.
In climate, it's not a bilateral issue. It's a multilateral issue. And no country can solve this by itself.
3 Jahre lang war der 80-Jährige der Sondergesandte des US-Präsidenten für das Klima. Der ehemalige Außenminister reiste unermüdlich von Klimagipfel zu Klimagipfel und versuchte, die Welt davon zu überzeugen, sich möglichst schnell von fossilen Brennstoffen zu verabschieden.
Wir haben viel gehört über die Herausforderung, gerade für Entwicklungsländer, den Übergang von Kohle hin zu sauberer Energie zu schaffen. Als Unterstützung hat Präsident Biden das sogenannte Prepare-Programm ins Leben gerufen.
His emergency program.
So John Kerry bei seiner letzten Pressekonferenz. Das Prepare-Programm will 500 Millionen Menschen in Dritte Weltländern helfen, sich bis 2030 an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen. Es ist nur eine von vielen Maßnahmen, die die US-Regierung mit Kerrys Unterstützung auf den Weg gebracht hat.
Als ich den Job antrat, hatten wir noch eine prognostizierte globale Erwärmung von 4 Grad. Jetzt sind wir zwar immer noch nicht bei 1,5 Grad, aber immerhin bei 2,5 Grad. Und das ist besser als vorher.
Trotz sichtbarer Erfolge hagelt es auch viel Kritik. Nicht nur, dass die Klimaschutzbemühungen nicht ausreichen, sondern auch an der Person John Kerry. Etwa, dass er regelmäßig sein Privatflugzeug benutzt, um die Welt zu fliegen, oder auf der Luxusinsel Martha's Vineyard ein riesiges Anwesen besitzt. Der Demokrat will sich nun in der Privatwirtschaft weiter fürs Klima engagieren. Außerdem will sich John Kerry für den Wahlkampf von Joe Biden einsetzen. Er selbst blickt optimistisch in die Zukunft, was das Klima angeht. Selbst wenn Donald Trump im November zum US-Präsidenten gewählt würde, wären seiner Ansicht nach die Bemühungen um den Klimaschutz nicht gefährdet.
It would hurt us in terms of momentum and day-to-day leadership, but no one person can reverse what the world is doing now.
Es würde uns schaden bei der Dynamik und den täglichen Entscheidungen. Aber niemand kann das rückgängig machen, was die Welt jetzt tut, so Kerry im AP-Interview.
All around the world.
Überall auf der Welt, Präsidenten, Premierminister, Monarchen, Könige, Staatsoberhäupter, alle haben beschlossen, sich in diese Richtung zu bewegen. Manche in unterschiedlichem Tempo, aber sie bewegen sich.
Some at a different pace, But they are moving.
Kerrys Nachfolger wird der Biden-Berater John Podesta. Der 75-Jährige war bislang in der US-Regierung dafür verantwortlich, den von Biden initiierten sogenannten Inflation Reduction Act umzusetzen. Das Klima- und Sozialpaket sieht Investitionen von rund 370 Milliarden Dollar in eine grüne Energiewende vor. So viel wie noch nie zuvor in der US-Geschichte.
Zur Wahrheit gehört aber auch, auf der Liste der Staaten mit den meisten Emissionen liegen die USA auf einem unrühmlichen Platz 2. Den weltweit höchsten CO2-Ausstoß hat China und die chinesischen Emissionen steigen. Aber, das ist die gute Nachricht, wohl nicht mehr lange. Chinas Emissionen könnten früher sinken als gedacht. Benjamin Eisel.
Eigentlich sind Beobachter davon ausgegangen, dass China bis zum Ende dieses Jahrzehnts Jahr für Jahr mehr CO2 ausstoßen wird. Erst nach 2030 sollten die Emissionen zurückgehen, hatte die kommunistische Regierung berechnet. Inzwischen erwarten die meisten Fachleute allerdings, dass der Höhepunkt des CO2-Ausstoßes deutlich früher erreicht wird.
This assessment is made based on a few important factors.
Li Shuo befasst sich beim Think Tank Asia Society in Washington D.C. mit den Themen China und Klimaschutz. Er sieht mehrere Gründe für die Trendwende.
Number one, China's economy is slowing down quite a bit.
Der erste Grund dafür ist, dass sich die Wirtschaft in China abkühlt. Der Bedarf an energieintensiven Gütern wie Zement und Stahl nimmt ebenfalls ab. Das hilft, den CO2-Ausstoß zu stabilisieren. Nummer zwei, Chinas Bevölkerung wächst nicht mehr. Und der dritte Grund, ganz klar, die rasante Entwicklung und Anwendung von klimafreundlicher, sauberer Energie und Technologie.
Very rapid renewable energy, clean technology development and deployment in this country.
China investiert wie kein anderes Land und so viel wie noch nie in die Entwicklung und den Einsatz von Solarkraft, Windturbinen, Wasserkraft, Elektromobilität und Energiespeicherung. Inzwischen ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Wie schnell genau China den maximalen CO2-Ausstoß erreichen kann, darüber herrschen allerdings unterschiedliche Meinungen. Manch Analyst geht sogar davon aus, dass der Höhepunkt bereits erreicht ist. Die Analystin Yen Xin von der London Stock Exchange Group ist zurückhaltend, was ihre Prognose angeht. Sie rechnet erst 2027 oder 2028 mit dem maximalen Ausstoß.
I think there are so many uncertainties.
Es gibt so viele Unsicherheitsfaktoren, Annahmen, wie sich die Wirtschaft entwickelt, wie sich der Energiemix entwickelt. Im Großen und Ganzen bin ich aber zuversichtlich, dass Chinas CO2-Emissionen 2-3 Jahre vor dem ursprünglichen Ziel 2030 den Höhepunkt erreichen werden. Denn regenerative Energien haben unglaublich stark zugelegt. Im chinesischen Staatsfernsehen werden Chinas Investitionen in grüne Energien gepriesen als großer Fortschritt. Was die Staatsmedien im Normalfall nicht sagen, China ist der größte Emittent von CO2 weltweit und liegt beim Pro-Kopf-Ausstoß inzwischen über dem Durchschnitt der EU. Im Unterschied zu vielen demokratisch regierten Staaten fehlt der Bevölkerung in China häufig ein Bewusstsein, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Die staatlich kontrollierten Medien benennen dies meist ebenfalls nicht. Klimaaktivisten gibt es so gut wie keine, da die kommunistische Partei keine Zivilgesellschaft duldet. Li Shuo vom Think Tank Asia Society sieht eine Chance für China in den grünen Technologien, schneller klimafreundlich zu werden. Er sagt aber auch, selbst wenn der Höhepunkt früher kommt, sei dies kein Grund, sich zurückzulehnen. Es fehle ein Ausstiegsszenario für die fossilen Brennstoffe. Das Land baut noch neue Kohlekraftwerke und China ist weiterhin sehr abhängig von Kohle. Das sind Punkte, die besorgniserregend sind und China muss das angehen.
Trotz des Booms bei Erneuerbaren in China, ein Kohleausstieg ist noch nicht in Sicht. Das war Global, das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.